Ja, ich freue mich ja sehr, bei euch zu sein und habe auch ganz herzliche Grüße mitgebracht aus Gammertingen. Die Geschwister haben euch noch auf dem Schirm und beten auch für euch, auch für eure Situation hier in der Gemeindearbeit. Wir hatten ja mit der Jugend mal was gemeinsam und da sind immer noch die Gedanken da und auch in unseren Gebetsstunden denke mal auch öfters an euch, auch hier in Overath. Ja, es war am Anfang dieses Jahres, da hatte ich festgestellt, ich habe noch kein Andachtsbuch bestellt in irgendeiner Versandbuchhandlung oder sonst wo und habe überlegt, was machen wir jetzt? Und wir haben immer, meine Frau und ich, eine Andachtszeit morgens früh und dann haben wir uns den Psalmen gewidmet. Und da hat mich dieser Psalm 37 derart angesprochen und vor allem dieser Vers 5, 7. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Eigentlich Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Dieser Vers hat mich so gepackt und ich habe das überschrieben mit einem Gedanken, auf Gott ist Verlass. Und ich denke, das passt auch ganz gut in eure Situation, was Andreas erzählt hat. Ihr seid auf Geraden jetzt zu dem Abschluss eures Vertrages auch für den Kauf dieser Räumlichkeiten, dieser Kirche. Und ich möchte mit diesem Thema euch ermutigen, auf Gott ist Verlass. Und der Leitgedanke ist, wir müssen immer wieder lernen, loszulassen und auf Gott zu vertrauen. Ein Rabbi wurde mal gefragt, warum er für seine Reise kein Flugzeug benutzt. Und da hat er Folgendes geantwortet, ich fliege nicht, man fühlt sich zu sehr in Gottes Hand. Das drückt so schön aus, eben, wir Christen wollen in Gottes Hand sein, aber nicht zu sehr in Gottes Hand. Wir wollen selber auch noch Dinge bestimmen und wir wollen Dinge ordnen und Dinge auch planen und alles einfach so Gott überlassen, das ist ein bisschen schwer, ja, so im Leben. Und daher treffen wir verschiedene Maßnahmen von der menschlichen Seite her. Wir schaffen Sicherheiten, wir schließen Versicherungen ab, etc., etc., wo wir uns absichern, falls Gott doch nicht irgendwie eingreift oder verschläft, einzugreifen. Und ich frage mich an dieser Stelle, warum entscheiden wir uns denn nicht für eine absolute Abhängigkeit von Gott? Wäre doch viel entspannter, wäre viel besser als immer diese Sorgenmacherei und so weiter. Sicherlich sind wir nicht gefeit in diesem Leben vor Verbrechen und Unfällen und Gefahren. Na, ich habe mal einen schönen Satz gelesen, der heißt, Gott hat uns nicht versprochen eine sichere Überfahrt, aber eine sichere Ankunft. Wir kommen sicher an. Aber in diesem Leben gibt es Turbulenzen und die wird es geben, ihr Lieben. Aber es ist doch etwas Schönes, Gott zu vertrauen. Und dieser alttestamentliche Liederdichter David hat geschrieben eben in diesem Vers, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Also David hatte eine persönliche Beziehung zu Gott. Er liebte Gott und er hat Gott im Alltag erlebt. Er hat erlebt, wie Gott ihn bewahrt hat, wie Gott ihn durch Tiefen geführt hat und Schwierigkeiten und wieder rausgeführt hat und wie Gott alles erfüllt hat, was er David versprochen hatte. Das hat David erlebt. Und viele von uns glauben schon an einen lebendigen Gott. Wir glauben, dass Gott mächtig ist und dass Gott wirken kann in unserem Leben. Aber haben wir diese erfüllende Beziehung, diese enge Beziehung zu Gott, die David hatte, der Gott so vertraute, der so einen Psalm schreiben konnte, wie wir gelesen haben, Psalm 37, haben wir diese Vertrauen zu Gott? Und meine Frage ist, was sind die Kennzeichen einer so erfüllenden Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus? Wie kann ich heute inmitten von Arbeit, Konsum, Karriere, Stress Gott erleben oder Gott so erfahren, wie David Gott erfahren hat? Nun, ich möchte in dieser Predigt uns drei christliche Disziplinen vorstellen, die uns auf diesem Weg helfen würden, dahin zu kommen, Gott so zu vertrauen und Gott so zu erleben und mit ihm so eine intime, enge Beziehung zu haben. Eigentlich sind das drei Wörter. Abgeben, vertrauen und warten. Das kommt in diesem Vers raus. Das erste ist abgeben. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Die gute Nachricht übersetzt hier an dieser Stelle, überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Das ist schon sehr gut, wie Sie es getroffen haben. Das passt auch sehr gut in das Thema hinein. Aber ich habe da noch eine bessere Übersetzung gelesen, und zwar vom hebräischen Text her. Ich bin ja kein so hebräischer Experte, aber ich habe da so ein Programm und ich kann so jede Wort ein bisschen analysieren. Und da steht für dieses Wort Befehl oder übergebe, steht dieses Wort hinaufwälzen im Hebräischen. Und Martin Buber, der ja ein Jude war, hat auch eine Bibelübersetzung rausgegeben, das heißt die Schrift. Und der übersetzt diesen Vers so: Wälze auf den Herrn deinen Weg. Und das gefällt mir so, dieser Gedanke wälzen. Ich stelle mir so einen großen Schneeball vor und ich wälze ihn so auf den Berg hoch. Nicht wie Sisyphus, ja, der immer was hochgewälzt hat und das kam dann wieder zurück, sondern ich wälze dieses Problem oder was mich bedrückt auf Gott und lasse es dort. Also übergib Schicksal dem Herrn, wälze es auf den Herrn. Übergib deine Sorgen, alles, was dich so belastet und bedrückt, einfach an Gott. Das ist das, was David hier sagt. Und der Zusammenhang dieses Abwälzens auf Gott von David gibt uns den Anblick auch oder den Einblick in das, was ihm zu schaffen gemacht hat, was er so abwälzen musste. Und Psalm 37, da kommt es so ein bisschen raus. Ich habe jetzt nur zwei Sachen rausgenommen. Kevin hat uns ja diesen Psalm gelesen. Also Vers 1 heißt es: Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Nur wir leben in einer Welt, wo das Böse scheinbar sich ausbreitet und scheinbar unüberwindlich ist. Ja, und die Bösen, auch Menschen, die die Gebote Gottes missachten und übertreten, scheinen sogar erfolgreich zu sein in unserer Welt. Und das kann uns neidisch machen. Damit hat David auch Probleme gehabt. Er hat solche Menschen betrachtet und er betet hier: Erzürne dich nicht über die Bösen und sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Oder Vers 7, das beschäftigt ihn auch so, da heißt es: Halte still dem Herrn und warte auf ihn, erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Und da sehen wir jemand, der auch einfach Gottes Wege missachtet und der sogar noch Erfolg hat. Oder wo ich immer wieder mit Zorn zu kämpfen habe oder was mich zornig macht, wenn, sagen wir mal, unser Sozialsystem in Deutschland ausgenutzt wird. Wenn man Mittel und Wege findet, um noch mehr rauszukriegen und so weiter. Man fälscht Daten, um zu mehr Leistungen zu kommen. Das macht mich ärgerlich, ehrlich gesagt. Aber das hat auch David ärgerlich gemacht, dass er das unter seinen Leuten gesehen hat. Und ich denke, da müssen wir lernen, diese Dinge einfach Gott abzugeben. David hat das gemacht. Er sagt: Wälze deinen Weg auf den Herrn. Nun, wie hat sich denn David verhalten an dieser Stelle? Schaut mal, David war als König gesalbt, aber musste immer noch Hirte sein. Saul wurde eigentlich von Gott als König abgesetzt, aber war immer noch König und hat David verfolgt und hat sogar etliche Attentate auf David vollbracht, um ihn töten zu wollen. David hatte zweimal die Gelegenheit gehabt, Saul zu töten. Also er stand vor ihm, er hat mit dem Speer ihn auf der Stelle töten können. Aber er machte das nicht. Warum hat er es nicht gemacht? Er wurde sogar ermutigt von seinen Mitstreitern. Das ist die Gelegenheit vom Herrn, haben sie gesagt. Jetzt ein Stich und der ist weg. Und deine ganze Verfolgung ist nicht mehr da. Du bist dann König. Und David sagt in 1. Samuel Kapitel 26, Vers 10 folgendes: So wahr der Herr lebt, sicher wird ihn der Herr schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe. Oder er wird in Krieg ziehen und umkommen. Daher lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen sollte. David tat es nicht. Warum hat er es nicht getan? Weil er seinen Weg auf den Herrn gewälzt hat. Er hat ihn übergeben, hat gesagt: Der Herr wird es richten. Hast du dein Leben schon mal Jesus so anvertraut, dass du gesagt hast: Ich möchte es einfach jetzt Gott abgeben. Ich möchte, dass Gott sich um diese Sache kümmert. Nun, der Herr Jesus sagt uns in seinem Wort, dass er auf diese Welt gekommen ist, um unser Erlöser zu sein, unsere Schuld zu sühnen, ja, unsere Schuld wegzunehmen. Und das ist ja schön, wenn wir Christen werden und zu Jesus gehören und erleben, dass unsere Schuld weggenommen ist, unsere Sünden gesühnt sind. Aber der Herr Jesus will nicht nur dein Erlöser sein, der Herr Jesus will auch dein Herr sein. Er will dein Leben bestimmen, er will dein Leben leiten. Und er möchte, dass du ihm deine Sorgen, Probleme und Nöte abgibst, was dir Angst macht, auch in Bezug auf Zukunft. Ich habe schon öfters heute dieses Wort gehört, wir leben in einer bösen Welt. Wir leben in einer bösen Welt. Aber wir haben auch einen großen Herrn, der mit uns durch diese Welt geht. Und wir sind manchmal wie so kleine Kinder. Also bei mir ist es schon eine Weile her, wo ich kleine Kinder hatte. Ja? Aber die kleinen Kinder haben so eine Eigenart, wenn sie was machen und ein Erwachsener sagt, soll ich dir mal helfen? Nein, will ich alleine, sagen sie immer. Und kriegen es nicht hin. Und so sind wir oft. Wir sagen, nein, will ich alleine. Und laufen gegen die Wand, weil wir einfach nicht Gott ranlassen. Und der allmächtige Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, wartet darauf, dass du mit deinem Problem, mit deiner Last zu ihm kommst, ihm deine Not sagst. Und er ist der allmächtige Gott. Für ihn ist es kein Problem, mit deinem Problem und deiner Not fertig zu werden. Er ist allmächtig. Wenn du zum Menschen gehst, der ist nicht allmächtig. Aber Gott ist allmächtig. Oder zum Beispiel der allwissende Gott, der die ganze Zukunft kennt und sie in seiner Hand hält, hat schon längst die optimale Lösung für dein Problem. Er ist ja der allwissende Gott, der das Universum geschaffen hat. Er kennt die Lösung. Warum sollst du dich abmühen? Geh doch zum Herrn und sag, Herr Jesus, ich komme damit nicht klar, hilf du mir. Und er führt dich weiter. Und David sagt hier in diesem Psalm, wälze auf den Herrn deinen Weg. Ich lese gerade ein Buch von einem Pastor, der sich viele Gedanken über die Gemeinde gemacht hat. Der hat sich da so neigesteigert, dass er nachts nicht mehr schlafen konnte. Und um sich ein bisschen abzureagieren, ist er nachts um 3 Uhr mit dem Fahrrad durchs Dorf gefahren, damit er ein paar Stunden wenigstens schlafen konnte. Und das Endergebnis war, er erlitt einen Totalzusammenbruch und musste auch klinisch behandelt werden. Und er schreibt in seinem Buch, er konnte einfach nicht abgeben. Er konnte die Kontrolle nicht abgeben. Deshalb auch der Rabbi, von dem ich erzählt habe. Ja? Er wollte die Kontrolle über sein Leben nicht abgeben. Denn wenn er fliegt, ist er ja in der Hand Gottes. Das Flugzeug kann ja abstürzen. Aber solange er noch das Steuer seines Autos hält, ja, dann denkt er, er sei sicher. Das ist oft unser Problem. Wir haben Probleme abzugeben. Aber das ist die Lektion, die uns David hier lernt. Du musst lernen, deine Sorgen, deine Nöte dem Herrn abzugeben. In Matthäus Kapitel 11, Vers 30 sagt Jesus, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum ist die Last leicht? Weil der Herr Jesus mitträgt. Ich gebe es ihm ab und er trägt meine Last. Und dann ist das Leben viel entspannter, ihr Lieben, viel einfacher. Und wir erleben nicht das, was dieser Pastor erlebt hat. Oft höre ich von älteren Geschwistern, wie schwer ist es, mit dem Alter fertig zu werden. Aber ich gehe so langsam auf die 60 zu und mache mir auch so Gedanken, wie wird es mal sein? Und dann höre ich solche Parolen, alt werden ist nichts wie Schwächlinge oder so. Und dann denke ich mir, warum haben ältere Geschwister so Probleme mit dem Älterwerden? Wo liegt das Problem? Und wenn ich in die Bibel hineinschaue, da lese ich in einer Stelle, wo Gott sagt, ich will sie im Alter tragen. Seht ihr? Der Punkt, um das es geht. Im Alter können wir auch alles auf ihn abwälzen. Er trägt uns im Alter. Du brauchst keine Angst um das Alter haben. Gut, hier sind viele junge Leute, ja. Aber wir müssen nicht Angst haben, was auf uns zukommt. Weil Gott mit uns geht, er uns trägt. Spurgeon hat mal ein schönes Bild gebraucht, das mir sehr gefallen hat. Und zwar hat er mal erzählt, dass er beim Vorbeilaufen an einem Bau eines 3- oder 4-stöckigen Hauses, das ein Gerüst hatte, gesehen hat, wie die Arbeiter die Steine nach oben befördert haben, auf die letzte Etage, um da weiter zu mauern. Und da hat jeder Bauarbeiter stand auf einem Gerüstabschnitt. Und er bekam diesen Stein und reichte ihn weiter, höher. Und dann hat Spurgeon gesagt, was würde passieren, wenn diese Steine gestapelt werden auf der Ebene? Und damals war das Gerüst ja nicht aus Aluminiumrohren, sondern ganz normal aus Brettern. Und irgendwann mal bricht das Ganze zusammen. Seht ihr, liebe Geschwister, dieses Weiterreichen, Abgeben, Abwälzen auf den Herrn, das ist das, was hier David sagt. Übergib dem Herrn deinen Weg, wälze deine Last auf ihn, gib es ab, dann bricht es nicht alles zusammen. Wir leben ja im Jahr des Luthers, ja, 500 Jahre der Reformation, aber Luther hatte auch diese Probleme gehabt, genau wie dieser Pastor. Ich habe mal gelesen, nachts konnte er auch nicht schlafen mit den ganzen Problemen der damals der reformatorischen Kirche. Dann hat er das Fenster aufgemacht und rausgeschrien, Gott, ist es deine Kirche? Ja, deine. Also dann nimm sie. Dann macht das Fenster zu und legt sich schlafen. Und konnte schlafen. Es ist deine Kirche. Wir als Älteste müssen da auch lernen, in der Gemeinde so damit umzugehen. Herr, ich sehe so viele Probleme. Mach das Fenster auf, übergib's dem Herrn. Mach's Fenster zu und leg dich schlafen. Der Herr trägt die Last. Wälze auf ihn seinen Weg. Natürlich gibt es Probleme, in diesen Weg zu beschreiten. Unser Herz ist ja, der alte Adam lebt ja noch in uns drin. Der ist ja noch da, der ist ja nicht weg. Und wir haben ja unser ganzes Leben lang uns daran gewöhnt, selber zu wursteln. Ja? Und das zu lernen, dem Herrn abzugeben, das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Und da sagt David, lerne das, lerne abzugeben, lerne das auf Gott hinzuwälzen sozusagen und einfach mit ihm zu rechnen. Und das Zweite, was uns dieser Psalm sagt, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Also das ist der zweite Schritt und ohne den zweiten Schritt würde der erste ja nichts nützen. Das auf Gott alles abzuwälzen, ohne zu vertrauen, hat nicht viel Sinn. Aber wenn ich Gott abgebe und vertraue, dann ist genau das, wo David uns an diesem zweiten Schritt weiterführt. Lasst uns mal einen kurzen Blick auf Noah werfen. Noah bekommt von Gott einen Auftrag, ein Schiff zu bauen. Der wusste gar nicht, was ein Schiff ist. Ein Schiff zu bauen, der wusste gar nicht, was Regen bedeutet. Ein Schiff zu bauen auf dem trockenen Land. Ja, ich bin Mechaniker, ich habe viel Maschinen gebaut. Und ich habe Zeichnungen bekommen auf meinen Tisch und es gab eine Komplettzeichnung an der Wand und ich baute meine Teile, ich baute meine Maschine. Und das war schon anspruchsvoll und schwierig, aber ich hatte einen Plan gehabt. Noah hatte keinen Plan gehabt. Gott hat ihm gesagt, bau ein Schiff. Vielleicht hat Noah gesagt, wo kriege ich das Material her? Wie mache ich das überhaupt? Werde ich rechtzeitig fertig? Stellt euch mal vor, wie viel Sorgen hätte sich Noah machen können an dieser Stelle. Was hatte Noah gemacht? Er hat einfach angefangen und gesagt, Herr, was soll ich machen? Also, nimm die Balken, fang mal an mit der ersten Etage. Und Noah baute. Und dann, weil er nicht weiter wusste, Herr, was soll ich wieder machen? Ja, und so sollen wir auch lernen zu leben wie Noah, abwälzen auf Gott. Herr, was ist der nächste Schritt? Und dann, als er in der Arche war und es geregnet hat und er einen Monat in der Arche saß und dann hat er sich vielleicht Sorgen gemacht, hört der Regen überhaupt auf? Komme ich überhaupt noch mal aus dieser Arche raus? Kommt das Land überhaupt noch zum Vorschein? Stell dir mal vor, wie viel Sorgen sich Noah hätte machen können. Der wäre ja grau rausgekommen aus der Arche, ne? Aber er hat Gott vertraut. Und das ist der nächste Punkt, um den es uns hier geht. David hat auch sein Leben in Gottes Hand gelegt und doch hat er immer wieder Zweifel und Anfechtungen. Und das ist normal, ihr Lieben, dass wir im Leben Zweifel und Anfechtungen haben. Wenn du Zweifel und Anfechtungen hast, dann ist das nicht unnormal. Das ist normal im Glaubensleben. Schaut mal, was David schreibt im Psalm 13, Vers 2 und 5. Da schreibt er, ich lese das mal vor, woraus kommt, wie David auch in seinen Zweifeln gekämpft hat. Weil David war wirklich ein ehrlicher Mann und der hat ehrlich mit Gott gesprochen. Und da steht, bis wann, Herr, willst du mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele und Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe. Dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt. Meine Bedränger nicht frohlocken, wenn ich wanke. War David hier nicht ein bisschen ungeistlich, dass er sagt, bis wann verbirgst du dich vor mir, Gott? Gott, warum versteckst du dich vor mir? Gott, warum antwortest du nicht mir? Würden wir heute sagen so, wir sind ja so recht strukturiert und wir sagen, so kann man doch nicht mit Gott reden, so kann man doch nicht zu Gott beten. Ja? Da müssen wir doch ein bisschen einen Stil bewahren, wenn wir zu Gott reden. Aber David, wisst ihr, und das ist das, was Gott auch möchte, Er möchte, dass du ehrlich das sagst, was in deinem Herzen ist. Nicht in der Gemeinde hier, das meint hier David nicht, aber in deinem stillen Kämmerlein, dass du dein Herz für Gott öffnest. Und ich finde es besser, wenn man ehrlich ist, ohne Zweifel zu verbergen, dass man das Gott sagt. Mach einen Spaziergang. Ich mache das immer so. Ich habe eine Stelle, da wo ich wohne, wo ich genau weiß, wenn ich losgehe, dann laufe ich eine Stunde und komme wieder zum Ausgangspunkt. Und da bete ich und da rede ich mit Gott und da schreie ich auch manchmal meine Sorgen hinaus und sage das meinem Herrn. Und das ist wichtig. Das hat David auch gemacht. Ein Vers ist mir mal wichtig geworden, in 1. Mose 17, Vers 1. Da tritt Gott eines Tages vor Abraham und trägt ihm eine erstaunliche Bitte vor. 1. Mose 17, Vers 1. Und da sagte ihm, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, geh deinen Weg vor mir und sei rechtschaffen. Also wörtlich heißt es hier, wandle von mir und sei ganz, sei ein ganzer Mann vor mir. Sei ehrlich vor mir. Sei so, wie du bist vor mir. Gott ruft Abraham hier zu einer Lebensweise, die aufrichtig und ehrlich ist vor Gott. Was meint Gott damit? Nun, Gott meint nicht nur moralische Qualität. Das ist einfach zu bewerten, ihr Lieben. Wenn ich moralische Qualitäten bewerten will, dann sage ich, ja gut, wie lebt er, wie zieht er sich an, was macht er da, wie verhält er sich dort, was redet er dort. Aber wisst ihr, Gott legt nicht die Priorität auf Äußerlichkeiten, auf unser Herz legt er die Priorität. Und das ist Gott wichtiger. Und es ist wichtig, dass wir ehrlich sind vor ihm, dass wir nicht heucheln. Das griechische Wort heucheln ist ja Schauspieler. Ne? Heuchler sind Schauspieler. Und wisst ihr, je älter wir werden und abgebrühter von Sünde sind, desto größere Schauspieler sind wir dann. Kleine Kinder können schlecht schauspielen. Mein Sohn, immer wenn er gelogen hat, hat er immer mit einem Auge gezwickt. So. Ich wusste immer ganz genau, ja, jetzt habe ich ihn. Ne? Der konnte nicht lügen, der hat immer mit einem Auge gezwickt. Aber Erwachsene können dich anlügen und ich habe das in der Gemeinde erlebt, ihr Lieben. Die lügen dir ins Gesicht hinein und sagen, so ist es. Und dann hörst du, das ist so verlogen gewesen. Und der saß vor mir in der Seelsorge und hat mich angelogen. Und Gott möchte, dass wir ehrlich sind. Und wisst ihr, nach 25 Jahren, als Abraham so einige Dinge gedreht hat in seinem Leben, das mit dem Ismael war ja auch eine Sache, wo Gott 13 Jahre nicht mehr zu ihm gesprochen hat. Ja? Und da gerade bricht Gott jetzt das Schweigen zu Abraham nach 13 Jahren und sagt zu ihm, Abraham, sei ehrlich vor mir, spiel nicht Theater, versuch nicht diese Tricks und Kniffe ja, in deinem Leben zu gebrauchen. Sei ein ehrlicher Mann vor mir. Zeig dich mir ganz, wie du wirklich bist. Leider ist es so, dass wir immer zu Gott kommen und versuchen, unsere schönen Seiten zu zeigen. Dieses Jahr habe ich mir mal ein Programm gekauft für Bearbeitung von digitalen Bildern und ich habe echt gestaunt. Jetzt verstehe ich erst, warum in Facebook die Bilder von unseren Jugendlichen immer so makellos sind. Jetzt habe ich es kapiert. Du kannst ja jeden Pickel rausretuschieren, auch diesen Bildern. Du kannst deine Haut glätten, du siehst dann als 80-Jähriger aus wie ein 18-Jähriger, ja? Wenn du es gut hinkriegst. So will dich Gott nicht sehen. Er will dich nicht so, er will kein Facebook-Bild von dir. Er will ein ehrliches Bild von dir. Er will so, wie du bist, dass du mit ihm redest, dass du ihm sagst, was dich bewegt, dass du dein Herz ihm öffnest. Gott will Gemeinschaft mit dir. Er will nicht so ein Arbeitsverhältnis mit dir haben, eine Gemeinschaft mit dir. Lasst uns eben hier ehrlicher werden. Und liebe Geschwister, wer die Bibel kennt, weiß, es gibt keinen einzigen ernsthaften Jünger Jesu, der in seinem Leben nie durch Glaubenskrisen gegangen ist. Es gibt keinen. Ich kenne, wenn ich das die ganze Bibel durchforste, keinen einzigen. Sogar der Johannes der Täufer, der Gott sprechen hörte aus dem Himmel, zweifelt an Jesus, ja, als er im Gefängnis ist und sagt, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Und David war ehrlich auch hier vor Gott. Er wollte ehrlich sein von Gott. Und wir lesen sogar im Psalm 13, Vers 6, Hoffnung für alle, wie er ja zu Gott betet, in diesem Vertrauen auch zu Gott. Ich vertraue auf deine Liebe. Ich juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan. Er vertraut diesem Herrn. Ja, und das ist so wichtig. Vertrauen, liebe Geschwister, ist wichtig, dass wir Gott einfach vertrauen. Und wisst ihr, wenn wir Gott nicht vertrauen, dann vertrauen wir immer auf was anderes, zum Beispiel auf Menschen. Und auf Menschen vertrauen ist immer sehr gefährlich, weil Menschen sind wankelmütig und enttäuschen uns oft. Und das kann uns dann auch noch weiter abstoßen von Gott, wenn wir auf Menschen bauen. Wir müssen auf Gott bauen, ihm vertrauen. Oder was uns auch zur Resignation führt, ist dann oft, dass wir das Schicksal in die eigene Hand nehmen und versuchen, statt zu vertrauen, selber zu agieren. Das ist eine Möglichkeit und das stelle ich fest auch bei so vielen jungen Leuten. Anstatt Gott zu vertrauen, dass er dir den richtigen Ehepartner schenkt, ja, dann versucht man auf solche Dinge zurückzugreifen, dass man selber da irgendwelche Dinge deichselt und dann womöglich auch noch mit Ungläubigen zusammengeht in der Ehe. Und schaut doch mal, was die Bibel sagt. Paulus schreibt, zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Warum ist das so schwierig? Der eine will Gott gefallen und der andere will die Freuden der Welt haben. Das passt eben nicht zusammen. Und deshalb ist es so wichtig, hier an dieser Stelle auf Gott zu vertrauen. Ich weiß noch, ich habe mit 15 Jahren angefangen zu beten, dass Gott mir die richtige Frau schenkt. Ich habe gebetet, meine Eltern, die lebten ja wie Katze und Hunde. Und ich habe gesagt, also so eine Ehe will ich nicht haben. Dann will ich lieber alleine bleiben oder Herr, schenk du mir eine Frau. Und ich habe 10 Jahre gebetet, genau auf den Punkt, 25 Jahre war ich alt, als Gott mir dann die richtige Frau eben in mein Blickfeld führte, ja, und auch gesagt hat, das ist sie. Und die habe ich auch geheiratet und ich habe auch nicht lange gewartet. Ich habe sie gefragt und 3 Monate später war ich verheiratet. Da brauche ich nicht lang warten. Ich habe 10 Jahre dafür gebetet, da brauche ich nicht 3 Jahre warten, bis ich sie heirate, ja. Also, das zeigt, Gott zu vertrauen und wenn und Gott wird führen. Und anstatt zu vertrauen eben, dass Gott auch Heilung schenkt in Krankheiten, ja, da wird man oft so bitter und zynisch auf die Leute, die gesund sind oder denen es besser geht. Vertrauen, ja, nimmt uns dieses weg. Oder auch, was wichtig ist, anstatt zu vertrauen, auch im Gebet, dass Gott unsere Verwandten rettet und dass sie sich bekehren oder auch die Ehemänner oder Ehefrauen, dass sie zum Glauben finden. Da finde ich bei vielen Geschwistern so gewisse Resignation. Manche sagen, ach, hat das überhaupt einen Wert, dass ich noch für meinen Mann oder für meine Frau bete oder für meine Kinder bete, dass sie zum Glauben finden. Und sie resignieren. Aber hier ist der Punkt eben Vertrauen. Dass ich bete und Gott vertrauen. Und die Bibel sagt, vertraue auf Gott weiterhin. Lass los, was dich hindert. Lass deine Zweifel, deine Ungeduld, Kleinglauben los und vertraue einfach dem Herrn. Ich habe mal von Helmut Thielicke eine Geschichte gelesen von 2 Hunden. Das ist sehr interessant. Kann man einige Parallelen zu uns Menschen ziehen. Er erzählt die Geschichte von 2 Hunden, die nach Amerika reisten, und zwar per Schiff. Der eine Hund, da hat ihn sein Herr abgegeben, dass er mit dem Schiff die Überfahrt macht und er selber ist mit dem Flugzeug geflogen nach Amerika. Und der andere Hund ist mit seiner Herrin zurückgefahren mit dem Schiff nach Europa. Und dann erzählt Helmut Thielicke, wie der erste Hund, der war ein kümmerliches Tier. Der hat, seine Welt war ja weg, ja, hat keinen Baum mehr gesehen, immer nur Wasser. Und er heulte und lag in der Ecke und winselte und heulte. Es war ein Jammer von Kreatur. Und endlich, als der angekommen ist, dann ist es besser geworden. Und der andere Hund, der von Amerika zurückreiste mit seiner Herrin, war ein bisschen kleinerer Hund, nicht so ein großer wie der Schäferhund. Aber dieser Hund guckte seine Herrin an und hat gesagt, na gut, wo du bist, da kann es mir ja nicht so schlecht gehen. Ja, hat er gedacht. Auch wenn ich keinen Baum sehe, was eigentlich meine Welt ist und die Gerüche sind anders und überall ist Wasser, aber solange du da bist, dann wird es irgendwie gehen und irgendwann mal wird das auch enden. Und der Hund war ganz anders, der winselte und lief da rum und er war ganz glücklich. Und da habe ich mir gedacht, so geht es uns auch auf dieser Überfahrt, ne? In diesem Leben. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist da, er ist mit uns, er geht mit uns durch dieses Leben. Und wir müssen ihm nur vertrauen. Wir sind nicht alleine hier. Ich wundere mich über Menschen, die sich so verrückt machen wegen Politik. Also da bei den Wahlen jetzt in Amerika, das war ja so ein Theater mit diesem Trump und so weiter, ne? Und jetzt sind die Wahlen sind bei uns in Deutschland mit dem Bundeskanzler oder die nächste Regierung hier. wieso machen wir uns so verrückt als Christen, frage ich mich. Und ich saß mal mit einigen Brüdern aus der KFG zusammen, wir haben gerade eine Vorstandssitzung gehabt im Januar, und da haben wir so über dieses Thema geredet. Und ich habe noch einem lieben amerikanischen Bruder mal gefragt, willst du jetzt auswandern oder so? Hat er gesagt, nee, aber ich will euch mal was erzählen, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, in einer Gemeinde in Amerika haben mal die Christen gefragt, wen sie wählen sollen. Sollen sie jetzt die Hillary wählen oder den Trump wählen? Und haben sie die Ältesten in der Gemeinde gefragt, und die Ältesten sind in eine Klausur gegangen und haben sich beraten und haben der Gemeinde folgende 4 Gedanken gegeben. Und ich habe mir gedacht, das ist gut, weil die Ältesten haben das auf den Punkt getroffen, was auch wichtig ist, gerade diesen Punkt, den ich hier behandle, nämlich Vertrauen. Und die haben Folgendes gesagt, macht euch nicht so verrückt wegen dieser ganzen Wahl hier, ihr Amerikaner. Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Das ist doch befreiend, oder? Dass wir da nicht so, oh, jetzt muss ich unbedingt das wählen, dass das Jahr kommt, und wenn das nicht kommt, Gott setzt Könige ein, Gott setzt Könige ab. Das Zweite, was sie gesagt haben, alles geht auf Gottes Ziel hin. Das können wir sowieso nicht verhindern. Und wir wissen ja, wohin alles geht, oder? Wir wissen, dass der Antichrist kommt. Wir wissen, dass es auf die Endzeit zuläuft. Warum sollen wir uns da verrückt machen? Das ist das Zweite. Und das Dritte haben sie gesagt, wählt die Partei, die das Böse aufhält. Denn das ist nach Römer Kapitel 13 eben der Punkt, ja, dass die Regierung dazu da ist, dass sie das Böse zurückhält. Wählt diese Partei, die das Böse zurückhält. Und das Vierte, was sie gesagt haben, seid dankbar, dass ihr die Möglichkeit habt, überhaupt zu wählen. Nehmt euer Recht in die Hand, wählt, ja, und macht euch nicht so viele Sorgen und macht euch nicht verrückt. Und ich habe mir gedacht, und dann haben sie noch den Nachsatz gegeben, vertraut einfach Gott. Das macht uns entspannend, das Leben, ja, dass wir sagen, okay, es kommt eine Wahl, ich gebe meine Stimme ab nach diesen Aspekten und ich weiß, Gott bestimmt sowieso alles und er lenkt alles und ich vertraue ihm. Das macht entspannend das Leben. Bei einer Predigt in einer Gemeinde ist mir mal so ein Wutbürger und Reichsbürger begegnet. Und der hat erzählt, dass sie bereiten eine Revolution vor in Deutschland. Er sagt, bist du Christ? Er sagte, ja. Er sagte, weißt du was? Du bist ein Wutbürger oder Reichsbürger oder was es auch ist. Ich bin ein Himmelsbürger. Und wenn du Christ bist, bist du auch ein Himmelsbürger. Und wir gehen doch den Himmel entgegen. Wozu hier solche Dinge zu veranstalten? Ich kenne seinen Namen nicht, ich weiß nicht. Aber ich habe gesagt, du bist auf einem total falschen Weg. Das hätte Jesus Christus nie gemacht. Wir sind Bürger einer anderen Welt. Wir gehen auf den Himmel zu und da dürfen wir Jesus vertrauen. Und David hat auch Jesus vertraut. Aber er hat noch ein Drittes erwähnt. Und das ist hier, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und das Interessante im Hebräischen ist die starke Betonung auf das Er. Also ich lese das mal jetzt anders. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue in ihn, so wird er handeln. Also er wird auf jeden Fall handeln. Er wird eingreifen. Er ist der lebendige Gott. Er wird es tun. David hat in seinem Leben alles in Gottes Hand gelegt. Er hat es Gott anvertraut und Gott hat alles gebracht und hat alles verwirklicht. Und am seinem Leben, am Ende seines Lebens, hat er alles gehabt, was Gott ihm versprochen hat. Es hat eine ganze Weile gedauert, aber das Warten hat sich gelohnt. Warum? Gott hat es geschenkt. Nun ist es nicht so gewesen, dass David das nach einem Jahr bekommen hat. Auf Flucht leben müssen, vor Saul sich verstecken müssen. Das war nicht einfach für David. Aber wisst ihr, Gott lehrte auch David Demut in dieser Zeit, dass er wirklich ein König nach dem Herzen Gottes wurde. Und das war in Gottes Programm drin, aber er musste ein bisschen warten. Und dann lesen wir, dass eine goldene Zeitalter eingetreten ist, als David eben König war und Gott alles erfüllt hat und Salomo das auch noch auf den Höhepunkt gebracht hat. Ich denke an eine feine, hübsche, junge Frau. Sie war eine Gemeindehelferin in einer Gemeinde und pflegte ihre Mutter. Und sie bekam mehrere Heiratsanträge, aber die Aufgabe ihrer Mutter ließ auch keine Heirat im Moment zu. Und sie lehnte ab. Und mit jedem Jahr schwanden auch ihre Heiratschancen. Und dann starb die Mutter und sie bekam wieder einen Heiratsantrag und heiratete einen wunderbaren Mann. Und wenn sie ihr Leben in die eigene Hand genommen hätte, hätte sie mit Sicherheit den Falschen geheiratet, jedenfalls nicht den, den Gott für sie rausgesucht hat. Also dieses Vertrauen und Warten ist so wichtig auch im Leben. Solange wir das Steuer unseres Lebens in der Hand behalten, solange wir auf andere Menschen vertrauen anstatt auf Gott, sind wir immer begrenzt in unserer Weisheit, in den Möglichkeiten auch der Menschen, denen wir vertrauen. Das ist eine Grenze da. Also sobald aber unser Leben in Gottes Hand gelegt wird und wir ihm vertrauen, können wir profitieren von der Allweisheit Gottes und von der Allmacht Gottes und da gibt es keine Grenzen. So stell dir mal vor, für Gott ist es kein Problem, einem 100-Jährigen ein Kind zu geben, wie Abraham. Abraham hat alle Tricks versucht, aber Gott hat gesagt, Abraham, das ist für mich kein Problem, ich bin der Schöpfer. Und Isaac wurde geboren. Es ist die Allmacht Gottes. Was wollen wir? Unsere eigenen Möglichkeiten oder Gottes Möglichkeiten angreifen? Und Gott hat Möglichkeiten, von denen wir uns nicht träumen lassen. Wer sein Leben in Gottes Hand legt und ihm immer wieder neu vertraut, der wird Wunder über Wunder erleben. Und Gott wird handeln und zu seiner Zeit und auf seine Weise das eben geben, was wichtig ist. Wir müssen immer wieder lernen, diese Dinge abwälzen, vertrauen und warten. Und dieser Ratschlag, der sich vor Jahrtausenden im Leben Davids bewährt hat, wäre gut, wenn wir den in unser Leben übernehmen. Ich weiß noch, ich habe auch so einen großen Wunsch gehabt vor Gott und kämpfte ein ganzes Jahr lang. Ich betete, aber Gott antwortete nicht. Ich betete und Gott gab keine Lösung. Und dann wusste ich nicht mehr noch aus und ein und dann habe ich einen folgenden Entschluss gefasst. Das muss man nicht so machen, aber ich habe es damals so gemacht, um einfach innerlich Ruhe zu bekommen. Ich habe diesen Wunsch einfach auf ein Blatt DIN A5 Papier ausformuliert, habe ihn zusammengeknüllt und in meinem Grill verbrannt. Und habe gesagt, Herr, ich gebe dir das alles ab. Ich werde damit nicht fertig. Und das belastet mich so sehr. Ich will einfach damit Schluss machen, dir das abgeben. Und ich habe es abgegeben und vergessen. Und es hat mich nicht mehr belastet. Und nach 3-4 Jahren hat Gott genau das alles erfüllt. Und ich habe damit gar nicht mehr gerechnet. Das war selber perplex. Ich habe gesagt, Herr, ich habe das doch eigentlich gar nicht mehr erwartet, gar nicht mehr gewollt und du schenkst es jetzt. Und so handelt Gott. Ja. Manchmal ist es gut, wenn wir es einfach abgeben und lassen in seinen Händen und er wirkt. Vor kurzem las ich auch so ein Buch über den Billy Graham. Ich teile nicht alles, was der Billy Graham gelehrt hat, aber was mir so gefallen hat in diesem Buch, das Billy Graham da erzählt hat, hat so ein bisschen an seinem Leben erzählt, dass er jeden Tag 2 Psalmen liest und ein Kapitel aus den Sprüchen. Und er hat das so begründet, diese Auswahl, dass in den Psalmen lernt er, mit Gott umzugehen. Und in den Sprüchen lernt er, mit den Menschen umzugehen. Und wisst ihr, es gibt ja 31 Kapitel in den Sprüchen, also wenn du das im Monat liest, dann hast du jeden Tag ein Kapitel, kannst du lesen, und dann lernst du viel an Menschenweisheit, mit Menschen umzugehen. Aber in den Psalmen lernst du, mit Gott umzugehen. Und heute haben wir gelernt, 3 Dinge mit Gott umzugehen. Das erste ist, abzugeben. Lerne abzugeben, in seine große Hände das hineinzulegen, in seine mächtige Hände. Wir wollen ihm unsere Sorgen, Zweifel, Lasten, alles, was wir nicht verstehen können, was uns Mühe macht, hinzulegen. Du kannst auch ein Ritual machen damit, so wie ich mit diesem zusammengeknüllten Blatt Papier. Gib's ihm ab. Und das Zweite, wir sollen lernen zu vertrauen. Bedingungslos Gott vertrauen, kindlich Gott vertrauen. Ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem württembergischen Pfarrer. Das war wirklich ein treuer Mann Gottes. Seine Predigten, die füllten seine Kirche. Und er wurde sehr schwer krank, dieser Mann. Und vor seiner Zeit wurde er pensioniert, weil er einfach viel zu schwach war, viel zu kränklich war. Und er wurde untergebracht im Haus eines Landwirtes. Und dieser Landwirt, der war total durcheinander. Er verstand die Welt nicht mehr. Warum hat Gott diesen gesegneten Mann, der in so einem Segen wirkte, jetzt krank werden lassen? Er hat das nicht kapiert. Und immer wenn er den Pfarrer sah, wie er in der frischen Luft so einen kleinen Spaziergang machte, beschäftigte ihn dieser Gedanke und quälte ihn in seinem Herzen. Und dann ist er auf diesen Pfarrer eines Tages zu und hat gefragt, Herr Pfarrer, wissen Sie, warum Gott so gehandelt hat in Ihrem Leben? Und wisst ihr, was dieser Pfarrer geantwortet hat? Er hat gesagt, ich kann es nicht sagen, aber eins weiß ich. Die Kinder müssen nicht alles wissen, was der Vater tut. Die Kinder müssen nicht alles wissen. Und das ist mir so wichtig geworden, auch in meinem Leben. Ich muss nicht alles begreifen, was Gott macht, aber ich kann ihm vertrauen. Kinder brauchen nicht alles wissen. Und das Dritte, was David uns hier zeigt, ist, wir sollen lernen zu warten, bis Gott uns das gibt, warum wir auch beten. Nicht umeinander eiern sozusagen, sondern einfach, wir beten, vertrauen Gott, geben es ihm ab und warten, bis er handelt, warten, bis er es tut. Wenn du diese drei Ratschläge in dein Leben nimmst, dann wirst du Großes mit Gott erleben. Und diese Geborgenheit in seiner Hand wird dich ruhig machen, ausgeglichen machen, wird dir viel an diese innerliche Unruhe wegnehmen in deinem Leben. Stellt euch mal vor, den David, ja, er hätte wirklich einen Grund, Burnout zu bekommen, der David, ja. Er hatte Grund, bitter und zynisch zu werden. Was ist er von Menschen enttäuscht worden, ja? Und wie ist er von Menschen verfolgt worden? Und er hätte wirklich genug Gründe, völlig enttäuscht zu sein. Aber er war es nicht. Warum? Weil er diese drei Ratschläge befolgt hat. Er hat seinen Weg auf Gott abgewälzt. Er hat Gott vertraut und hat einfach gewartet. Und Gott hat ihn gesegnet. Er nimmt das mit. Das ist ja so einfach. Das kannst du so gut merken, ja? Mein Bibellehrer, Bruder Vogel, hat immer gesagt, du musst den Menschen in die Köpfe Nägel reinschlagen und da deine Hauptgedanken aufhängen. Und diese Hauptgedanken sind heute, die in deinem Kopf hängen bleiben sollen. Wälz es ab, abgeben, vertraue und warte. Der Herr segne dich. Ich lese nochmal den Psalm. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Amen.